Erst kurz vor Weihnachten ist es wieder passiert. In Görlitz greift ein vermummter Mob linken Politikerinnen auf ihrem Weg ins Büro an.
Also ich kann mich tatsächlich nur noch daran erinnern, wie wir dort an der Ecke standen, auf einmal eine Flasche nach uns flog, wir dann in die Straße reinliefen und dann lag auch schon eine Freundin von mir auf dem Boden, wurde von denen zusammengeschlagen.
Das hat Samara Schrenk berichtet, die auch attackiert worden ist. Körperliche und auch verbale Angriffe gehören für viele PolitikerInnen zum Alltag. Auch Rasha Nasser von der SPD erlebt das. Und sie sagt,
aber die Qualität der Anfeindungen und auch die Häufigkeit hat sehr stark zugenommen in den letzten Jahren. Und das ist schon beeindruckend, sage ich mal.
Wie sich Politikerinnen und Politiker, vor allem jetzt gerade auch im Wahlkampf, versuchen zu schützen, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News packen wir jeden Tag ein aktuelles Thema aus. Wir sprechen mit Menschen, die es persönlich betrifft und liefern euch auch immer die Hintergründe dazu. Heute ist Dienstag, der 7. Januar.
Ich bin eigentlich schon, seit ich denken kann, ein politischer Mensch. Das habe ich meinem Elternhaus zu verdanken. Meine Eltern waren da sehr hinterher, dass ich mich engagiere und eine Meinung habe und die auch sage. Hm. Aber parteipolitisch organisiert bin ich seit 2017.
2017 ist sie in die SPD eingetreten.
Ja, mein Name ist Rasha Nasser, ich bin 32 Jahre alt, ich bin Bundestagsabgeordnete für die SPD aus Dresden und bin jetzt voll im Wahlkampf drin.
Rasha Nasser ist in Dresden immer angefeindet worden, sagt sie. Wegen ihres Aussehens, wegen ihres Namens. Ihre Eltern kommen aus Syrien. Vor anderthalb Jahren war dann ein Punkt erreicht, wo sie gesagt hat, so, jetzt macht sie mit ihrem Team einen Selbstverteidigungskurs.
Das war das Resultat einer längeren Diskussion tatsächlich auch im Team. Es hatte dann mittlerweile so eine Qualität angenommen, dass jemand meine Privatnummer rausgefunden hat und mir Droh-SMS geschrieben hat, hat mir mit Vergewaltigungen gedroht, Gruppenvergewaltigungen, übelsten Nazi-Sprech in den Nachrichten, auch Drohanrufe sind gekommen. Das war dann so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich wurde vorher schon in der Bahn fast körperlich angegriffen. Da sind zum Glück Menschen dazwischen gegangen. Da stand ein Mann vor mir mit geballter Faust, der war wütend. Da war die Gasumlage gerade angekündigt.
Und der hatte sie erkannt dann?
Der hatte mich erkannt in der Bahn. Ich war gerade auf dem Weg zum Zuckertütenfest. Also eigentlich wirklich eine schöne Sache. Ich war die Schirmherrin. Und dann kam dann dieser Mann auf mich zu und meinte, wir gehören alle an die Wand gestellt und gejagt. Und ballte dann seine Faust. Und kurz bevor er zuschlagen konnte, sind zum Glück zwei Männer dazwischen gegangen und haben diesen Herrn aus der Bahn rausgeschoben. Mhm. Und das ist natürlich schon was, das hinterlässt irgendwann auch Spuren. Also, dass Leute böse E-Mails schreiben oder dass Leute auch mal zum Hörer greifen und anrufen. Okay, dass wir beleidigt werden, war nie in Ordnung. Aber dass man Kritik übt, fair. Das gehört zum Deal. Aber solche Ausmaße dann zu akzeptieren und dann auch selbst mitzumachen, das hat uns so sehr beeindruckt, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt hier an einem Punkt, wo wir Hilfe brauchen. Und dann haben wir eine Coachin gebucht, die mit uns zwei Tage lang Selbstverteidigung geübt hat. Ja, auch körperlich, wie man Angriffe stoppen kann oder wie man sich verteidigt, aber auch wie man, wie soll ich sagen, mental auch damit umgeht. Wie kann man solche Anfeindungen verarbeiten, aber auch wie man seinen Körper und seine Stimme vor allem einsetzt, um Leute aufmerksam zu machen, dass gerade eine Situation ist, in der man Hilfe braucht. Das war wirklich sehr wertvoll für mich und für das ganze Team.
Da lernt man ja auch dann wahrscheinlich, also daneben, wie man körperlich eben auch Angriffe abwehren kann, aber auch natürlich verbal irgendwie, wenn jemand was zu einem sagt. Was ist da so ein Beispiel, wie Sie da reagieren würden jetzt, was Sie jetzt anders machen würden?
Ich würde sofort laut werden und Stopp rufen. Alleine schon dieses Lautsein und ein kurzes Wort, worauf Menschen aufmerksam werden, das bringt, glaube ich, schon ganz viel, wenn man an einer belebten Haltestelle steht und auf einmal ruft jemand Stopp ganz laut, dann guckst du automatisch hin. Ich glaube, das beeindruckt auch den Angreifer. Das ist so die Psychologie dahinter, weil man ja dann nicht das Opfer ist, sondern man macht sich selbst groß und baut sich auf und damit rechnen die wenigsten. Und ich glaube, das beeindruckt erstmal und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen in der Situation ist super, super wichtig, weil zu oft einfach Dinge passieren, ohne dass Menschen es mitkriegen, weil man in der Situation, in der man angegriffen wird, in dieser Schockstarre auch manchmal einfach ist und dann diesen Moment zu finden, diese Sekunde Mut in sich zu finden und laut zu werden, ich glaube, das war für mich eins der wichtigsten Learnings tatsächlich.
Fühlen Sie sich dadurch jetzt anders, selbstbewusster, sicherer ein Stück weit?
Ich weiß, welche Werkzeuge ich benutzen muss in bestimmten Situationen und das gibt einem natürlich ein Gefühl der Sicherheit, ja. Hm.
Gibt es Menschen auch, ja, weiß ich nicht, aus ihrem Umfeld beispielsweise, die aber sagen, boah, nee, ich möchte mir das nicht mehr geben, das ist mir das nicht wert oder es ist einfach zu gefährlich und ich entscheide mich jetzt dafür, aus der Politik rauszugehen, ist ja auch eine Möglichkeit, wie man damit umgeht.
Selbstverständlich. Und das sehen wir ja auch im Bundestag. Also das sind ja ganz prominente Namen dabei. Yvonne Mack war es, Bundestagsvizepräsidentin, Marco Wanderwitz. Aber auch hier in Sachsen, der Landrat Dirk Neubauer, die haben alle gesagt, die wollen das nicht mehr machen. Denen ist das, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, denen ist das zu blöd. Mhm. Ihre Zeit, ihre Kraft darin zu stecken, ja für die Menschen, die sie ja wiederum anfeinden, was Gutes rauszuholen in Berlin oder in der Politik generell. Ich glaube, das ist auch einfach super ermüdend, wenn man für alles, was man macht, nicht nur kritisiert wird auf eine sachliche Art und Weise, sondern auf eine übelste Art und Weise fertig gemacht wird. Und wenn man am Boden liegt, dann noch nachgetreten wird. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir politische Kultur in diesem Land verstehen, war schon immer eher schwierig. Es gibt auch keine Fehlerkultur. Es werden Politikerinnen und Politikern keine Fehler zugestanden. Und wenn sie dann einen machen, sich dafür entschuldigen, dann heißt es, na seht ihr, ihr könnt sowieso nichts. Was habt ihr da überhaupt zu suchen? Anstatt den Raum zu geben, zu lernen. Das ist ein bisschen schade. Und auf der anderen Seite natürlich auch Genossinnen und Genossen, die hier in Dresden an der Basis unterwegs sind, die sagen, du Rascha, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich nochmal die Kraft habe innerhalb kürzester Zeit. Ich meine, es ist der dritte Wahlkampf innerhalb eines Jahres, den wir hier in Sachsen machen. Das jetzt schon wieder zu machen, beim Plakatieren irgendwie angehupt zu werden, damit geht's los, beleidigt, Mittelfinger werden regelmäßig gezeigt, dass einem Türen vor der Nase zugeschlagen werden. Ich meine, man stößt auf so viel Ablehnung und das ist bitter und das macht vielen zu schaffen, auch bei uns, ja. Aber in der übergroßen Mehrheit würde ich schon sagen, komme ich zurück zu meinen dickköpfigen Dresdnerinnen und Dresdnern hier, die einfach keinen Bock haben, sich das wegnehmen zu lassen. Worauf ich sehr stolz bin, ehrlich gesagt.
Rascha Nassar will sich nicht einschüchtern lassen, versucht sich selbst und ihr Team zu schützen. Bei dem Angriff auf linken Politikerin Samara Schrenk in Görlitz sind insgesamt 3 Menschen verletzt worden. Und es waren mutmaßlich Rechtsextreme, von denen sie auf der Straße attackiert wurden. Wir haben uns gefragt, wie groß ist das Problem insgesamt? Also was sagt die Statistik? Die Polizeidienststellen melden die eingegangenen Angriffe nämlich ans Bundeskriminalamt. Anna Kohn aus dem Unboxing-News-Team hat sich die Zahlen angesehen. Über was für Angriffe reden wir hier genau? Also was wird da alles erfasst?
Also Angriff, das meint hier verbale und körperliche Angriffe auf Mitglieder der Parteien, also Beleidigungen, Drohungen, üble Nachrede und auch körperliche Gewalt natürlich, also Körperverletzung, Tötungsdelikte, körperliche Gewalt eben.
Und wie viele gab es von solchen Angriffen auf Mitglieder von Parteien?
Rund 2700 Angriffe, das sind jetzt die Zahlen von 2023. Mhm. Das sind deutlich mehr angezeigte Fälle als im Jahr davor. Und für das Jahr 2024 gibt es noch keine Zahlen für das ganze Jahr. Ende September 2024 hat aber Münch, also der Chef des Bundeskriminalamts, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass man schon sehen kann, dass 2024 auch die Zahlen nochmal deutlich gestiegen sein werden.
Und welche Partei wird am meisten angegriffen, also laut Statistik?
Also der traurige Platz 1 geht an die Grünen. Mhm. Auf Mitglieder der Grünen gab es mehr als 1200 Angriffe. Das ist sehr, sehr viel im Vergleich zu den anderen Parteien. Danach kommt die AfD, auf die gab es knapp 500 Attacken. Etwas weniger Angriffe gab es auf Mitglieder der SPD. FDP, CDU, CSU kommen dahinter und ganz am Ende steht die Linke.
Jetzt wird ja bei den Angriffen auch unterschieden, ob es körperliche oder verbale Attacken waren. Mhm. Wie unterscheidet sich das auch nochmal mit Blick auf die Parteien?
Also da gab es bei den verbalen Attacken die meisten Angriffe auf die Grünen und bei den Gewaltdelikten liegt die AfD vorn. Also es gab am meisten Gewalttaten gegen AfD-Menschen laut dieser Statistik.
Und das sind aber Gewaltdelikte insgesamt, ne? Nicht nur jetzt in Wahlkampfzeiten oder so.
Genau, also wir können jetzt nicht sagen, dass alle diese Menschen gerade im Wahlkampf aktiv waren, also dass die an einem Wahlkampfstand standen oder sowas, als sie angegriffen wurden. Das kann in allen möglichen Situationen passiert sein, wie zum Beispiel eben bei Samara Schrenk, dieser linken Politikerin, die eben auf dem Weg zum Büro war gerade.
Ja. Und wie verlässlich sind diese Zahlen, ist diese Statistik?
Naja, also es gibt 2 Faktoren, die diese Statistik auch nochmal verzerren können. Erstens, das ist eine Eingangsstatistik, also Straftaten werden beim ersten Verdacht aufgenommen, auch wenn sich danach herausstellt, okay, dieser Verdacht hat sich gar nicht erhärtet oder jemand hat sich vielleicht sogar vertan, dann steht das trotzdem da drin. Und zweitens, vielleicht melden manche Parteien auch eben einfach öfter Straftaten als andere. Also vielleicht sagen manche Parteien auch, boah, das lohnt sich nicht, ne, das jetzt anzuzeigen, es passiert eh nichts und das landet dann eben aber auch nicht in der Statistik.
Ja.
Wohin können sich Politiker, Politikerinnen wenden, wenn sie denn angegriffen werden?
Also im akuten Fall ganz klar immer die 110 wählen, also die Polizei anrufen. Aber es gibt auch noch andere Stellen, die weiterhelfen können. Vielleicht, wenn man jetzt grundsätzlich Unterstützung sucht. Mhm. Für KommunalpolitikerInnen gibt es zum Beispiel seit August die starke Stelle vom Bundesinnenministerium. Das ist eine Hotline, bei der Politikerinnen und Politiker anrufen können, sich beraten lassen können. Und dazu gibt es auch die Webseite starkimamt.de, auf der es auch Tipps zur Prävention gibt unter anderem. Und dann gibt es noch Organisationen wie zum Beispiel HateAid und die beraten Politikerinnen und Politiker bei digitaler Gewalt.
Ja, und dann versuchen sich die Parteien und die PolitikerInnen eben auch selbst zu schützen. Ich habe Rasha Nasser aus Dresden gefragt, machen Sie und Ihr Team da mit Blick auf mögliche Übergriffe jetzt irgendwas anders im Wahlkampf? Weil dieser Wahlkampf ist kurz, es ist Winter, es wird ziemlich früh dunkel.
Also würden wir mit diesem Gedanken unsere Wahlkampfaktion planen, würden wir ja quasi gar nichts mehr machen. Hm. Beziehungsweise nur noch in den Vormittagsstunden. Und wen erreichst du denn da? Und natürlich machen wir Frühverteilungen, wenn die Sonne aufgeht. Wir stehen nachmittags und mittags mit unseren Infoständen an diversen Wochenmärkten. Aber wir gehen auch in die Nachmittags- und Abendstunden, wenn es dann auch schon ein bisschen dunkler wird. Wir geben den Menschen noch einen Glühwein oder einen Punsch mit auf dem Weg nach Hause. Das wird sehr gut angenommen. Wir haben aber schon nach dem Angriff auf Matthias Ecke, das war ja letztes Jahr hier in Dresden, unweit meines Bürgerbüros.
Der ist beim Plakatieren sehr stark verprügelt worden. Also ja, wirklich krankenhausreif.
Genau. Und das war wirklich übel. Matthias ist ein guter Freund von mir und das hat uns alle hart beeindruckt. Ich war hochschwanger. Das hat mir nicht gut getan, die Sorge um meinen Kumpel und ihm am wenigsten. Ja. Und deswegen haben wir dann natürlich mit den Polizeidienststellen, haben wir schon vorher zusammengearbeitet. Die fahren vermehrt Streife. Wir melden jeden Infostand und jede Wahlkampfaktion bei den verschiedenen Revieren bei uns hier in Dresden an, damit die Bescheid wissen, dass da was ist. Aber sie sind da auch sensibilisierter. Es musste erst diese Prügelattacke auf Matthias Ecke stattfinden, bis auch bei dem Innenminister in Sachsen angekommen ist, dass man hier die Wahlkämpfenden wirklich schützen muss. Aber bei uns ist es schon länger üblich, dass wir bei der Polizei Bescheid geben und auch darum bitten, dass sie da ein Auge mit drauf haben.
Und da ist dann, also nachts darf man dann anfangen zu plakatieren. Das heißt, auch früher sind dann eben nachts Parteimitglieder, Anhänger losgezogen, um eben auch die besten Plakatierplätze zu haben. Das macht ja dann einen großen Unterschied, ne, wo man irgendwie dann einen Mast findet. Deswegen ziehen dann alle sofort los. Das machen sie trotzdem. Also da sagen sie jetzt nicht, nee, dann warten wir jetzt bis zum Vormittag und gehen dann erst, sondern das machen sie trotzdem, aber sagen eben Polizei und alles, dass die Bescheid wissen.
Die Leute, die in der Nacht schon plakatieren wollen, die werden in größeren Teams auf jeden Fall unterwegs sein. Es wird auch nochmal, ich sag mal, so eine Art Workshop, Schulung, eine Stunde Gespräch darüber, was muss im Zweifel passieren, wenn etwas passiert. Also wer ist für was verantwortlich? Wer hat dann sofort das Handy in der Hand und ruft die Polizei? Aber es geht jetzt nicht darum, dass wir die Leute in eine Gefahr schicken wollen. Ja. Das wollen wir wirklich nicht.
Aber Sie haben wahrscheinlich auch so noch Maßnahmen, also dass man jetzt wahrscheinlich auch nicht alleine loszieht oder dass man guckt, wer zieht zusammen los oder genau, was haben Sie sich da noch überlegt, um natürlich auch dann Ihr Team zu schützen?
Keine Leute, die das erste Mal machen, sollten alleine losziehen. Da sollten alte Hasen mit dabei sein. Es gibt Orte in Dresden, da ist es total fein, da kannst du ohne Probleme plakatieren, da ist gut beleuchtet, das ist ein ordentliches Viertel, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es aber auch Ecken, wo wir nicht gerne gesehen sind. Und da ist es super wichtig, dass man eben nicht in die dunkelste Straße geht, dass man sich vielleicht auch sagt, hey, ganz ehrlich, schlimmer ist es, wenn wir gar nicht hängen, wenn wir morgen Vormittag unser Plakat hängen, reicht das auch noch. Mir ist aber schon wichtig, dass die da Bock drauf haben und das machen wollen, sich auch sicher genug fühlen. Und deswegen ist unsere Ansage, ihr geht mindestens zu dritt los. Ihr klärt vorher, wer was macht, sollte es zu einer Situation kommen, in der ihr aktiv werden müsst. Und bitte guckt, wie ihr schnellstmöglich auch einen Ort wieder verlassen könnt. Also habt ein Auto dabei, wenn ihr plakatieren geht. Und das sind so die Möglichkeiten, die wir dann aufzeigen. Aber das ist eigentlich auch in den letzten Jahren bei uns schon üblich gewesen, ehrlich gesagt.
Ist jetzt in diesem Wahlkampf zuletzt schon irgendwas passiert bei Ihnen oder bei Ihnen aus dem Team?
Nee, zum Glück nicht. Mhm. Und wir hoffen auch, dass es dabei bleibt. Wir haben gehört von den Genossinnen und Genossen aus Berlin, die angegriffen wurden am Infostand. Geht überhaupt nicht. Und wir hoffen natürlich, dass Dresden diesmal nicht in den Schlagzeilen landen wird. Das haben wir letztes Jahr schon zur Genüge gehabt.
Fühlen Sie sich als Politikerin, politische Person ausreichend geschützt, auch was eben einen Rechtsrahmen in Deutschland angeht? Oder müsste da irgendwas passieren, damit Politikerinnen, Politiker, aber auch andere politische Aktive besser noch geschützt werden?
Ich glaube, es geht eher um die Gruppe, um die zweite Gruppe, die Sie gerade in Ihrer Frage benannt haben. Weil ich als Bundestagsabgeordnete habe natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, mich zu schützen. Ich kann beim BKA anrufen und sagen, Leute, ich brauche Hilfe, und dann geht es los. So, ne? Aber das ist jetzt bei einer Kommunalpolitikerin was anderes. Meine Kolleginnen im Stadtrat, die haben nicht solche Möglichkeiten. Und ich finde, da muss auch die Landeshauptstadt Dresden gewährleisten, die Kommune ist zuständig dafür, dass die Wahl ohne Probleme durchgeführt werden kann. Es ist eben schade, dass erst so eine Prügelattacke auf Matthias Ecker, auf einen Europaabgeordneten, passieren muss, bis die CDU Sachsen hier im sächsischen Innenministerium versteht, welche Gefahr da überhaupt wirklich lauern kann und dass es wichtig ist, die Sicherheitsbehörden da anzuweisen und zu sensibilisieren und auch ernst zu nehmen, wenn eine Gefahr angezeigt wird.
Denken Sie manchmal, warum tue ich mir das eigentlich alles noch an? Ich könnte es ja auch einfacher haben, wenn Sie, ja, weiß ich nicht, einen anderen, weiß ich nicht, Bürojob, irgendwas machen.
Es gibt Tage, an denen ist man so geschafft, da wurdest du wieder angefeindet oder beleidigt oder keine Ahnung, es ist zum 100. Mal dir irgendein rassistischer Müll in die Kommentarspalte geblasen worden und das ist einfach schon manchmal anstrengend. Und auf der anderen Seite, ich habe keine Lust, mir das hier wegnehmen zu lassen. Ich liebe diese Stadt und ich liebe es, Bundestagsabgeordnete sein zu dürfen. Es ist so ein großes Glück und ein Riesenprivileg und natürlich gibt man auch sehr viel dafür. Na klar, auch wenn dieser Gedanke manchmal da ist, ist er so schnell dann auch wieder weg, weil ich einfach noch zu viel zu tun habe und das nicht irgendwelchen Leuten überlassen will, die nichts Gutes vorhaben.
Frau Nasser, dann wünsche ich Ihnen, Ihrem Team und natürlich auch allen anderen Politikern, Politikerinnen und Parteien einen möglichst sicheren Wahlkampf.
Haben Sie ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Anna Kohn, Ingo Rockenberg, Thomas Otto, Alex Hart und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge teilt oder den Podcast bewertet. Dann finden andere den auch besser. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.